NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Bettina Peulicke und Julia von Heinz, Regisseurin, Drehbuchautorin und Professorin für Kinofilm an der Hochschule für Film und Fernsehen in München. Und, so haben es viele Kollegen beschrieben, eine der profiliertesten und politisch sensibilisiertesten Filmemacherinnen Deutschlands.
Wow, ich freue mich darüber. Ich finde, das ist ein großes Kompliment, weil das ist auch besonders wichtig, glaube ich, heutzutage, wenn man politisch als sensibel eingeschätzt wird. Im Hochschulrahmen ist das sehr wichtig und ich glaube, im Filmschaffen auch. Insofern danke, ist schön zu hören.
Okay, dann ist das doch schon mal ein ganz gutes Entree. Sie haben sehr unterschiedliche Filme aber auch gemacht, die jetzt nicht nur hochpolitisch sind, aber um jetzt einfach mal kurz ein bisschen auch einzubetten, Sie haben unter anderem die sehr erfolgreiche ARD-Serie Eldorado KDW gemacht, Sie haben Hanni und Nanni 2 verfilmt und Sie haben aber vor allen Dingen auch und morgen die ganze Welt verfilmt. Dieser Film ging vor 4 Jahren sogar ins Oscar-Rennen und da ging es um eine autobiografisch geprägte Geschichte und zwar über ihre Antifa-Jugend in Bonn. Jetzt kommt demnächst ein Film von Ihnen ins Kino, der heißt Treasure. Familie ist ein fremdes Land. Das ist wiederum eine Verfilmung eines autobiografischen Romans einer amerikanischen Journalistin. Und es geht dort um die Reise einer Tochter mit ihrem jüdischen Vater nach Polen auf der Suche nach ihren jüdischen Wurzeln und Vergangenheitsbewältigung in gewisser Weise. Und dieses Buch handelt eben von der Geschichte der Autorin, aber Sie selber haben da auch so vielleicht eine kleine autobiografische Geschichte mit da drin und zwar im Sinne, wie Sie da drauf gekommen sind. Denn wenn ich richtig informiert bin, hat das was mit dem Bücherschrank Ihrer Mutter zu tun.
Ja, tatsächlich. Meine Mutter ist im gleichen Jahr geboren wie Lilli Brett, 1946. Erstaunlicherweise auch nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Lilli Brett ist ja in Deutschland geboren, in Feldafing, im Lager für Displaced Persons, wo ihre Eltern sich unglaublicherweise wieder getroffen haben, nachdem die beiden unabhängig voneinander Auschwitz überlebt haben. Meine Mutter hat früh begonnen, Lilli Brett zu lesen. Ich glaube, ab den späten 1980er, frühen 1990er Jahren wurden ihre Bücher hier übersetzt ins Deutsche. Und meine Mutter hat sowieso viel gelesen und auch viele weibliche Autorinnen gelesen. Das finde ich gar nicht unbedingt normal. Deshalb hebe ich das nochmal hervor, weil ich weiß noch, dass wir im Deutschunterricht in der Schule über Böll und Dürrenmatt und alle wichtigen Autoren wenig Autorinnen gelesen haben. Und da war meine Mutter, glaube ich, schon ein Gegengewicht für mich und ihr Bücherschrank. Und Lilli Brett war eben eine davon. Und da Lilli Brett in Regelmäßigkeit von allen 2 Jahren dann begann, Bücher zu veröffentlichen in Deutschland, bin ich auch voll an ihr dran geblieben und bin richtig zum Fan geworden. Und wenn Sie autobiografisch sagen, das ist schon sehr weit entfernt, aber man kann es vielleicht so deuten, dass, ja.
Nein, autobiografisch ist natürlich Quatsch, aber also die Motivation, also auf das Thema kommend, das Buch in der Familie gehabt haben, ja. So das meinte ich mit einem gewissen persönlichen Bezug dazu.
Ja, und es geht sogar auch wirklich noch ein bisschen darüber hinaus. Meine Mutter war schon im weitesten Sinne auch zweite Generation und Tochter eines Überlebenden, was ich so in dem ganzen Ausmaß eigentlich jetzt so in der Beschäftigung mit Treasure nochmal kapiert habe, dass mein Opa hier in München als Halbjude, ich mache jetzt so Anführungsstriche gerade, weil der Begriff so unangenehm ist, doch sehr knapp auch dem Tod entronnen ist. Das geht aus Briefen hervor, die ich irgendwie doch erst in den letzten Jahren wirklich in Ruhe mal gelesen und studiert und auch bekommen habe erst. Und dieses Schweigen von jemand, der plötzlich jüdisch war, obwohl er sich selber vorher gar nicht als jüdisch empfunden hat, unter den Tätern weiterleben musste, die alle rundherum munter Karriere machten in München. Dieses Schweigen, dieses sehr Extrovertierte, mit jedermann Freund zu sein und so weiter, was wir auch beim EDEC erleben, mich hat das sehr an ihn erinnert. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass meine Mutter sich auch besonders stark mit Ruth identifiziert hat. Das ist aber allerdings ja nicht meine autobiografische Verbindung, sondern die meiner Mutter.
Ja, natürlich. Der Edek ist der Vater, muss man dazu sagen. Der Vater begleitet seine Tochter im Grunde genommen widerwillig. Die Tochter möchte unbedingt auf diese Spurensuche gehen, hat ein ganz deutliches Bedürfnis, etwas zu erfahren, sich damit auseinanderzusetzen. Bei dem Vater ist das ganz anders. Der sträubt sich eigentlich und geht im Grunde genommen diese Reise mit seiner Tochter nur ein, um sie zu beschützen. Und das ist eine sehr berührende, bewegende Vater-Tochter-Beziehung, natürlich eingebettet in diese Vergangenheitsgeschichte, aber auch in einem relativ leichten Ton. Denn dieser Vater, dargestellt von Stephen Fry, der kommt sehr jovial rüber, als ein eigentlich lebensfreudiger, auf der anderen Seite eben auch verdrängender Mensch. Aber der Ton des Filmes ist eben in weiten Teilen sehr leicht. Und ich habe auch gelesen in einem Interview, da haben Sie gesagt, Sie möchten ja auch kein politisches Pamphlet machen, sondern Sie möchten schon unterhalten. Und ist das die für Sie bessere Form, mit diesem Thema umzugehen, als zum Beispiel Filme wie vollkommen konträr Zone of Interest?
Nicht die bessere, nein, aber auch eine, die es geben sollte. Ich glaube, es kommt ganz und gar darauf an, für wen macht man eigentlich den Film oder wen wünscht man sich als Publikum, wenn es darum geht, die richtige Haltung, den richtigen Tonfall zu finden. Zone of Interest finde ich einen wirklich genialen Film, der aber auf sehr viel Vorwissen aufbaut. Das heißt, alles, was auf der anderen Seite der Mauer ist, setze ich beim Zuschauenden voraus, dass meine Zuschauerin genügend Filme, genügend Bücher und so weiter gelesen hat, um all das, was nur auf der Tonebene gehört wird, zu imaginieren. Das ist also ein Film, den hätte man nicht so gut vielleicht 1960 zeigen können, weil es dort noch zu wenig, ja, visuelles Vorstellungsvermögen gab, weil die Leute noch zu wenig Vorstellung davon hatten, wie sah es aus auf der anderen Seite des Zaunes. Wiederum ein Film wie als Hitler das rosa Kaninchen stahl oder so, ist optimal, wenn man sagt, ich habe jetzt hier junge Schüler, die sollen mal aus der Perspektive eines Kindes erleben, was der Holocaust bedeutet hat und die plötzliche Verfolgung von Juden innerhalb unserer Gesellschaft. Mein Film richtet sich wieder an völlig andere Leute, weil es ist jetzt der erste Film zur zweiten Generation. Und das transgenerationale Trauma, was noch gar nicht erzählt wurde, wo wir zum ersten Mal unseren Blick hinwenden.
Der Film ist ja auch als Abschluss einer Trilogie gedacht, die begonnen hat mit ihrem Film Hannas Reise. Ja. Da ging es um die Täterperspektive und um die dritte Generation. Also das ist ein weiter Bogen, den Sie da spannen.
Ja, und dann wieder erstaunlich ähnlich von den Erzählelementen. Das ist mir aber selber nicht in der Deutlichkeit bewusst gewesen, als ich die beiden Filme gemacht habe. In Hannas Reise ist es so, dass die Mutter in den Gegenständen und auch in den Alltagsgegenständen einer jüdischen Familie gelebt hat, die enteignet wurde und in deren Hausrat und Haushalt ihre Familie eingezogen ist. Wiederum in Treasure erlebe ich eben die Gegenseite, diese Nachfahren der Enteigneten, die diese Alltagsgegenstände wieder zurückhaben möchte, die so aufgeladen sind mit so viel Bedeutung. Also mir war irgendwie gar nicht klar, dass ich zwei so ähnliche Erzählelemente hier von zwei Seiten erzähle.
Und ist es denn für Sie aber rund? Fühlt es sich tatsächlich als das Ende einer Trilogie an?
Insofern, dass ich eben die dritte Generation, die meine ist, in Hannas Reise für mich mal filmisch untersucht habe und erzählerisch, dann natürlich jetzt diese vierte Generation, so eine junge politisierte Jugend, die sagt nie wieder Faschismus in Deutschland aus dieser historischen Verantwortung heraus und jetzt auch nochmal einen Blick werfen durfte auf die Generation meiner Mutter, auf die zweite Generation, das fühlt sich für mich jetzt tatsächlich rund an und werde mich jetzt wahrscheinlich einfach mal neuen Themen widmen, aber weiterhin hoffen, dass andere Leute wieder neue Formen und Narrative finden.
Und wenn wir bei diesen Vergangenheitsgeschichten und den politischen Sachen bleiben, gibt es denn da in der Vergangenheit Menschen, Regisseurinnen, sage ich jetzt mal relativ bewusst, obwohl Rosa von Praunheim ist für Sie ein ganz wichtiger Mentor, ganz klar. Aber gibt es da im politischen Film, deutschem Kino für Sie Vorbilder?
zu 100% Margarete von Trotter. Ihr Film Die bleierne Zeit war für mich ganz maßgeblich und inspirierend für meinen Film und morgen die ganze Welt. Sie hatte es geschafft, einen hochpolitischen Film auf die ganz persönliche Beziehungsebene runterzubrechen, nämlich auf ja die Beziehung zwischen zwei Schwestern. Das Element dieser zwei Schwestern habe ich in den Figuren Luisa und Batte auch wiederbelebt in Und morgen die ganze Welt. Hier sind es Freundinnen, die das verhindern auf einer persönlichen Ebene. Diese Militanzfrage, die Margarete von Trotter in der bleiernen Zeit diese zwei Schwestern verhandeln lässt anhand der RAF-Zeit. Ich finde meisterhaft, wie sie das gemacht hat. Außerdem ist sie für mich deshalb so wichtig, weil sie so konsequent große Frauenbiografien erzählt hat und damit irgendwie so aus dem Dunklen und dem Nichterzählten geholt hat.
Caroline Link fällt mir auch noch ein. Ja. Die hatten Sie auch noch mal genannt. Ist da vielleicht auch noch etwas?
Ja, ich finde, dass Caroline Link, dass es ihr als eine der wenigen gelingt, ein ganz großes emotionales Erzählkino zu inszenieren und auch zu schreiben. Sie schreibt ja auch selbst. Und es gelingt ihr wirklich, ihr Publikum zu berühren. Und ich finde, das wird manchmal so abgetan. Oder es gibt sogar eine Tendenz im deutschen Kino, Emotionenerzeugung richtig als was Manipulatives mehr oder weniger abzulehnen oder sogar manchmal dagegen zu arbeiten. Das ist etwas, was ich nicht immer verstehe. Es gibt Filme wie Zone of Interest, da verstehe ich das. Da braucht es diese emotionale Distanz und diese Kühle, um den Gegenstand des Erzählten zu sezieren. Und da ist natürlich ein ganz großer Gegensatz, Caroline Link. Aber das ist viel schwerer, als man meint, sein Publikum emotional so stark zu erreichen mit so ja auch wertvollen Themen. Wir waren ja gerade schon beim Rosa Kaninchen oder so.
Sie hören das Gespräch heute mit der Regisseurin und Drehbuchautorin Julia von Heinz. Und Sie machen nicht nur Filme, Sie lehren auch Film. Als Professorin mit Markus M. Rosenmüller an der Hochschule für Film und Fernsehen in München. Wie ist denn das heute mit den Studenten? Empfinden Sie die als politischer als vielleicht früher? Und gibt es heute vielleicht sowas wie eine Verpflichtung, sich politisch zu positionieren als Filmemacher?
Ersteres schon mal ja. Ich finde nicht, dass es da Leuten und jungen Leuten passiert, dass ihnen antifeministische Stereotype aus Versehen noch unterlaufen. Das passiert kaum noch. Ich finde, da ist unheimlich durchdrungen worden, wie Geschlechterstereotype negativ hineinwirken aus dem Film in die Gesellschaft oder so. Es gibt kaum noch welche, die dafür nicht ein Bewusstsein haben. Und auch für andere gesellschaftlich wichtige Themen gibt es ein sehr geschärftes Bewusstsein. Die zweite Frage war ja, sollen sie das oder müssen sie das?
Naja, auch ja. Mit ihrer Vergangenheit und mit ihrer Form des Ausdruckes und des Themenbezuges. Ist das in heutiger Zeit, weil wir leben ja eben auch in politisch aufregenden Zeiten, sage ich jetzt mal einigermaßen wertfrei vielleicht. Also Positionierung findet statt, oftmals polemisch, nicht immer sachlich. Und Politisierung scheint etwas zu sein, was auf jeden Fall wieder auf der Agenda ist und was von vielen Leuten als sehr notwendig auch als Anti, also als Gegenbewegung zu bestimmten Tendenzen dargestellt wird. Und insofern gibt es ja viele Künstler, die einfach eine Positionierung heute auch ein bisschen mehr wieder einfordern als früher.
Ja, und das begrüße ich auch. Also beziehungsweise es fällt mir nicht schwer, solche Projekte zu betreuen und zu schauen, wie lotet man das aus, weil ich mich selbst sehr viel damit auseinandergesetzt habe. Wo ist die Grenze zwischen einer Botschaft, fast schon Propaganda oder einer filmischen Erzählung oder etwas, was eher über die Form wirkt. So, aber wenn jemand kommt und sagt, ich möchte unpolitisch sein, ich möchte unterhalten, mein großes Vorbild ist von mir aus Bora Daktekin und so wie er schafft, eine Pointe nach der anderen rauszuhauen und wirklich ein Lachen zu erzeugen im Publikumsraum, würde ich genauso gern betreuen und betreue ich auch genauso gerne. Also ich versuche überhaupt nicht zu sagen, wer hier studiert, soll bitte jetzt politische Botschaften verfilmen oder gar nicht, sondern ich versuche eher rauszufinden, wem liegt denn was. Und freue mich da in, das soll ein ganzer Blumenstrauß von Menschen sein, die unsere Filmhochschule verlassen. Und so suchen wir sie auch aus.
Ein ganzer Blumenstrauß, beschreiben Sie mal ein bisschen. Also da wird abgedeckt, da werden verschiedene Gattungen sozusagen tatsächlich auch abgedeckt, gefördert und betreut.
Ja, ich finde schön, zum Beispiel, Sie erwähnten gerade Markus Rosenmüller, mein Kollege. Der steht ein bisschen für die neue
den neuen
bayerische Heimat.
Ja,
richtig.
Ja. Ja, ja.
Ganz warmherzig und komisch. Der hat jetzt, er dreht jetzt, glaube ich, den 87. Drehtag Pumuckl gerade, was eine unheimlich warmherzige und lustige Erzählung ist, die die Menschen wirklich lieben. Und natürlich wollen wir auch Studierende haben und aufnehmen, die das machen wollen. Das wäre ja sonst ganz und gar am Publikum vorbei, was wir an der Hochschule ausbilden. Also ich finde seine Stimme ganz, ganz wertvoll. Dann ist mein zweiter Kollege seit einiger Zeit Nicolas Wackerbart, ein Regisseur, der eine Nähe hat zur Berliner Schule. Das ist jetzt eher eine sehr trockene und spröde Erzählweise, die von Emotionen und Manipulationen besonders viel Abstand nehmen will. Ich möchte aber auch Studierende aufnehmen, die sich in dieser Form versuchen wollen. Jetzt sehe ich mich vielleicht eher als jemand, die von ihren Themen ausgeht und das dieses Erzählkino versucht zu inszenieren. Ja, auch solche sind willkommen. Also das meine ich mit Blumenstrauß.
Ja, und Sie haben sich selber, bevor Sie gelehrt haben, Sie haben promoviert. Und zwar über den Einfluss des öffentlich-rechtlichen Fernsehens auf den deutschen Kinofilm. Daraus ist dann eine Doktorarbeit geworden, die hat den Titel bekommen »Die freundliche Übernahme«.
Ja.
Der Einfluss des öffentlich-rechtlichen Fernsehens auf den deutschen Kinofilm zwischen 1950 und 2010. Und das ist in einer Serie der SZ zu Rettet die Öffentlich-Rechtlichen, war das überschrieben mit verbundenen Hassliebe. Sie plädieren absolut für die Förderung des Öffentlich-Rechtlichen und auch des Filmförderungssystems, weil das ist ja auch nicht bei allen der Fall, wenn wir bei internationalen Filmfestivals weiter eine Rolle spielen möchten. Und haben Sie denn da jetzt Bedenken, dass dadurch notwendige Reformen und Ähnliches, dass sich da Dinge verändern und dass das einen negativen Einfluss hat auf die Filmproduktion in Deutschland?
Ich würde das befürchten. Ich denke doch, je mehr der Kinofilm nur Marktgesetzen gehorchen muss, dass er an Innovationskraft einbüßen könnte. Ich denke das einfach aus der Rückbetrachtung, weil einfach sehr wichtige Innovationsimpulse dann entstanden im deutschen Kino. Selten genug, muss man sagen, denn die deutschen Filme spielen leider eine nicht allzu große Rolle im Weltkino. Aber wenn sie da waren, kamen sie doch aus dieser Zusammenarbeit. Warum? Weil einfach das öffentlich-rechtliche Fernsehen durch die GEZ-Gelder, durch diese Unabhängigkeit vom Markt sich leisten konnte, so Nischen einfach aufzumachen, wo es nicht um viel ging. Da musste nicht jeder Euro, der ausgegeben wurde, gleich zweifach unbedingt zurückkommen. Das heißt, es gab die Nachwuchsschienen, es gab die Mitternachtsplätze und. Das heißt, da konnten Dinge entstehen und sind entstanden, mit denen plötzlich Formen entstanden sind und Innovationen, die ja einfach ansonsten nicht entstanden wäre. Und das kann man, ich habe es ja nun wirklich wissenschaftlich untersucht, ziemlich genau nachweisen, dass das zusammenhing in Deutschland. Und natürlich mache ich mir Sorgen, dass wenn das wegbricht, diese Kooperation, und sie ist kompliziert genug, deshalb auch Worte wie Hassliebe oder freundliche Übernahme, ich habe dennoch die Sorge, wenn das wegbricht und der deutsche Kinofilm plötzlich doch nur noch den Marktgesetzen unterworfen ist, wo diese ja, Versuchslabore, diese Experimentierfelder und wo das herkommen soll.
Mhm.
Das ist eine Sorge, die mich beschäftigt, ja.
Und also nochmal zu Treasure auch zu kommen. Ich habe gelesen, 33 Finanzpartner sind da involviert.
Ja.
Also das war ja wohl auch eine sehr lange Entstehungszeit, was die Finanzen angeht. Und auch in Treasure sind Gelder von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten.
Absolut. Und ohne die gäbe es auch diesen Film nicht. Genau wie ohne die Förderungen, muss man sagen. Das ist ja ein Zusammenspiel. Also ein Film wie Treasure, und das liegt ja erstmal nicht auf der Hand, das ist ein Film, der in Polen spielt und eine Amerikanerin erzählt, die jetzt kommt, um ihre Herkunft zu erforschen. Was haben jetzt hier Deutsche und eine deutsche Regisseurin und so weiter zu suchen? Aber es liegt auch daran, noch haben wir dieses Verantwortungsgefühl für die Erinnerungskultur und Geschichten zu finanzieren, um die Erinnerung wachzuhalten an den Holocaust. Das heißt, aus einem anderen Land heraus wäre wahrscheinlich überhaupt gar kein Geld da gewesen, um diesen Film zu finanzieren. Das ist einfach ein Zusammenspiel, was sich so ergeben hat, weil hier diese Verpflichtung doch noch gefühlt wird, sowohl von Sendern als auch von Förderanstalten. Und auch hier die Sorge mit AfD, ihrem Parteiprogramm und so weiter. Wie lange gibt's das überhaupt noch?
Und Sie haben ja auch eben in Polen gedreht. Das ist ja auch ein nicht ganz unbelastetes Verhältnis. Und da gibt es ja sicherlich auch Intentionen von denjenigen, die beteiligt sind, auch ein gewisses Bild zu vermitteln, oder?
Ich glaube, das liegt dann jetzt schon hinter uns. Ich glaube, da können wir sehr nach Polen schauen als Deutsche, die wir, glaube ich, jetzt gerade in diese Finsternis eher hineinlaufen mit den Wahlen im September. Die Polen haben ja geschafft, die PiS-Regierung wieder loszuwerden und demokratisch wieder abzuwählen, hatten aber jetzt 8 Jahre lang erlebt, vor allem die Filmschaffenden, die Kulturschaffenden, was es bedeutet, wenn plötzlich ein politisches Programm auferlegt wird, den staatlichen Kultursubventionen. Wir haben das massiv gespürt. Es hieß, polnische Figuren nur als Helden und Opfer, nicht als komplexe menschliche Wesen wie die Familie in unserem Film, die da auftritt. Und damit war kein Cent aus Polen zu bekommen. Ist jetzt vorbei. Jetzt weht dort wieder ein völlig anderer Wind. Und ich bin mir sicher, dass großartige Filme in den nächsten Jahren aus Polen kommen.
Also die polnische Filmszene hat schon durchaus unter dieser ganzen Zeit, würde ich mal wagen zu behaupten, auch gelitten, oder?
Ich glaube ja. Also es sind großartige Filme entstanden. Zone of Interest ist ja in Polen gedreht worden.
Ja.
Und es ist Ida entstanden, aber davor. Und Ida ist ein fantastischer Film, wer ihn nicht gesehen hat, bitte suchen und schauen. Der war ein Anfang dessen, dass die Kulturpolitik sich so geändert hat, weil dort wird auch eine polnische Täterfamilie gezeigt. Und das war ein solcher Skandal in der Gesellschaft, dass es danach hieß, solche Filme nicht mehr. Und da fielen wir mit rein.
Von Polen vielleicht sozusagen zu Marco Polo. Das ist jetzt ein ziemlicher Sprung. Aber
Sie waren dieses Jahr das einzige deutsche Mitglied in der Jury der Filmfestspiele von Venedig.
Ist das ein Ritterschlag?
Es ist ein Ritterschlag, es ist eine riesengroße Ehre und es ist vor allem aber ein Geschenk. Weil man ist doch so im pragmatischen, alltäglichen Machen und Tun oft als Filmemacherin und kann sich gar nicht so wirklich den Blick auf diese tolle Kunstform erlauben und wirklich mal Form und Inhalt eines Filmes in aller Ruhe betrachten und auch mit so hochkarätigen Menschen diskutieren und besprechen. Und das ist für mich ein solches Geschenk, dass ich jetzt 10 Tage lang nichts anderes mache, als unglaublich gute Filme schauen und mit KollegInnen sie zu besprechen, die ich einfach schon lange verfolge und bewundere, unter anderem die Agnieszka Holland. Also das ist ein Geschenk und ich konnte das eigentlich kaum glauben, dass ich das machen darf.
Sie haben aber am Anfang gesagt, okay, als wir darüber sprachen, Beendigung der Trilogie und das Thema Vergangenheitsbewältigung ist jetzt vielleicht ein wenig, vielleicht auch nur für den Zeitpunkt, aber abgeschlossen oder erstmal ein bisschen abgearbeitet. Was ist es denn jetzt, was Sie reizt? Wo, in welche Richtung haben Sie Ideen? Wo möchten Sie hin nach Abschluss dieser Trilogie?
Es gibt einen neuen Themenkomplex, der mich sehr bewegt, aber ich weiß noch nicht, ob ich schaffe, das zu realisieren. Und ich glaube, ich brauche noch 2, 3 mehr Anzeichen dafür, dass ich schaffe, den ersten Film wirklich auf den Weg zu bringen. Und dann kann ich gar nicht genug darüber sprechen. Aber da bin ich so abergläubisch, dass ich denke, wenn ich jetzt schon anfange, darüber zu sprechen, dann bringt mir das womöglich Pech. Deshalb traue ich mich noch nicht.
Aber Wenn ich einhaken darf, Sie haben gesagt, den ersten Film. Das heißt, es handelt sich dann auch schon wieder um etwas, was nicht nur ein Film ist, sondern vielleicht Richtig. Auch eine Trilogie oder vielleicht auch nur zwei ja. oder wie auch immer. Ja. Und ich sage mal so, in Ihrem Werdegang, also bevor Sie angenommen wurden, haben Sie sich an vielen Hochschulen mehrfach beworben, sind mehrfach abgelehnt worden und haben immer gesagt, okay, bei 10-mal, 9-mal Nein, mit dem 1-mal Ja kann ich leben. Also Sie sind ein Aufstehmännchen und nicht totzukriegen, wenn das Projekt Sie mal gepackt hat, kann man das so sagen?
Ja, aber das weiß man doch trotzdem immer vorher nicht, finde ich. Also ja, die Erfahrung zeigt mir, dass viel schaffbar ist, wenn man die Energie dafür nicht verliert und die Begeisterung nicht verliert. Aber es ist nicht so, dass nicht Projekte von mir auch in der Schublade liegen geblieben sind.
Ja, aber dann freuen wir uns doch erstmal auf das, was jetzt demnächst ins Kino kommt, nämlich Treasure und was aus der Schublade rausgekommen ist und dann auf die nächsten, die ihren Weg noch finden werden. Ich bedanke mich ganz herzlich, wie Sie hörten, das Gespräch heute mit Bettina Peulicke und mit Julia von Heinz. Ihr Film Treasure, Familie ist ein fremdes Land, kommt diese Woche in die Kinos.
NDR Kultur.